D-Radio Wissen. Update.
Ich bin Aglaya Dane. Hallo. Es geht mal wieder um Griechenland. Der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis ist stur geblieben.
All we were getting back was a nebulous promise of some flexibility that was never specified.
Und alles, was wir zurückbekommen haben, war ein nebulöses Versprechen von ein bisschen Flexibilität. Das wurde aber nie näher ausgeführt. Unter diesen Umständen ist es unmöglich für die griechische Regierung, trotz unseres grenzenlosen guten Willens, eine solche Vereinbarung zu unterzeichnen.
To sign the offered communique.
Und deshalb gab es gestern Nacht wieder einen Eklat, wieder ist ein Gipfel gescheitert. Und wieder haben sich die Griechen und die Euro-Länder nicht darauf einigen können, wie es weitergeht mit den Hilfs- und Sparprogrammen. Das heißt, Griechenland steuert immer direkter auf einen Bankrott zu. Jetzt haben die Euro-Länder Griechenland ein neues Ultimatum gesetzt.
Update.
Freitag, 3 Tage noch, dann läuft das Ultimatum ab. Das hat Jeroen Dijsselbloem gesagt. Er ist Chef der Eurogruppe, also Vertreter der 18 Länder, die den Euro haben. Bis Freitag also hat Griechenland Zeit, einen Antrag vorzulegen für die Verlängerung der Hilfs- und Reformprogramme. Warum Freitag? Weil die Euro-Länder dann noch Zeit hätten, einen neuen Gipfel einzuberufen, um darüber abzustimmen, ob sie Griechenland Hilfsgelder geben wollen oder nicht. Die Zeit drängt, denn die Hilfs- und Reformprogramme, die bisher für Griechenland gelten, laufen in 1,5 Wochen ab. Es muss also eine Entscheidung her. Für die fehlt den Euro-Finanzministern aber nicht nur ein Antrag, es fehlen auch verlässliche Daten und Fakten aus Griechenland. Das hat der österreichische Finanzminister Hans-Jörg Schelling gesagt.
Wir wissen nicht, wie hoch die Geldabflüsse aus Griechenland sind. Wir wissen nicht, wie sich aktuell die Steuereinnahmen entwickeln. Wir wissen den aktuellen Kassensturz sozusagen des Landes nicht. Und wir erwarten, dass diese Zahlen jetzt geliefert werden.
Wie hoch sind die Staatsausgaben? Wie hoch sind die Steuereinnahmen? All das wollen die Euro-Länder wissen, um zu entscheiden, ob sie Griechenland neue Kredite geben. Der große Knackpunkt allerdings ist, wenn Griechenland Geld bekommt, dann unter welchen Bedingungen? Darüber streiten sich die beiden Seiten. Die EU sagt, Griechenland bekommt nur Geld, wenn es weiter spart. Sprich, wenn es weiter Staatseigentum verkauft, Ausgaben für das Gesundheitssystem senkt, Beamte entlässt, Renten kürzt und so weiter. Die neue griechische Regierung sagt aber, genau diese Sparprogramme haben unser Land in den Abgrund geführt. Erst müssen wir vereinbaren, dass wir diese Reformprogramme lockern, dann erst stimmen wir einem neuen Programm zu. Beide Seiten behaupten, sie seien bereit, auf die andere zuzugehen. Aber bisher hat das nicht geklappt. Die Zeit drängt aber, sagt der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramignan.
Wir dürfen nicht in einer Blockade bleiben. Also muss jeder ein bisschen in die andere Richtung gehen, ein bisschen Wasser in den Wein schütten, damit wir einen Kompromiss finden.
Aber was ist, wenn dieser Kompromiss nicht gefunden wird? Was ist, wenn Griechenland bis Freitag keinen neuen Antrag einreicht und das bisherige Programm Ende Februar ausläuft? Dann könnte es sein, dass die EU-Partner Griechenland keine neuen Hilfsgelder geben. Und es geht dabei um gut 18 Milliarden Euro. Die Folge wäre, Griechenland könnte seine Schulden und Rechnungen nicht mehr zahlen und wäre voraussichtlich im Sommer pleite. Und das hätte auch Folgen für die anderen EU-Länder, erklärt Andreas Meyer-Feist.
Allein Deutschland hat Griechenland mit 60 bis 80 Milliarden Euro gestützt, in der Erwartung, dass die Kredite auch zurückgezahlt werden. Nicht nur die Euro-Finanzminister sind in größter Sorge. Der britische Finanzminister Osborne forderte Kompetenz statt Chaos. Für Griechenland und die Eurozone gehe es jetzt ans Eingemachte.
Die Finanzminister vieler EU-Länder, sogar derjenigen, die nicht im Euro sind, werden also langsam nervös. Die griechische Regierung scheint das alles wenig zu beeindrucken. Sowohl Finanzminister Varoufakis als auch Premierminister Alexis Tsipras haben sich heute entspannt gegeben. Nach dem Motto, kein Grund zur Eile, am Ende hat man in der EU immer eine Lösung gefunden. Ob das stimmt, werden wir wohl Ende der Woche sehen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Griechenland wird heute auch auf Facebook thematisiert. Zum Beispiel schreibt Reinhard Bengler, Verträge sind nun mal Verträge. Wenn diese griechische Regierung das nicht kapiert, dann sehe ich auch keine Zukunft im Euroraum für Griechenland. Manfred Kaspar schimpft, die Griechen haben kein Geld, können also nicht zahlen. Unser Eins würde das Konto gepfändet. Was ich widerlich finde, ist die Art und Weise, wie der griechische Staat mit der Situation umgeht und versucht, sich mit miesen Tricks aus der Angelegenheit rauszumogeln. Das geht gar nicht. Es gibt aber auch User, die meinen, dass Griechenland sich richtig verhält. Zum Beispiel schreibt Achim Franke: Entlasst sie doch endlich aus der Sklaverei. Es gibt genügend Staaten in Europa, denen es auch ohne Euro gut geht. Nein, besser geht. Und User Neo Dokopoulos ist der Meinung: Gut so, Varoufakis muss hart bleiben. Das Festhalten an einem Programm, das die Ursache der Misere der letzten 5 Jahre ist und nicht zur Lösung führen kann, das ist Schwachsinn.
Was sonst noch wichtig war?
Eigentlich sollte in der Ostukraine seit Sonntag eine Waffenruhe gelten. Eigentlich sollten die Rebellen und die Soldaten heute an der Front ihre schweren Waffen abgeben. Beides ist nicht passiert. Der Friedensplan von Minsk wird bisher also nicht umgesetzt. Stattdessen wird in der Ostukraine weiter geschossen. Die prorussischen Rebellen behaupten, dass sie heute die Stadt Debaltseve eingenommen haben. Laut ukrainischem Verteidigungsministerium toben immer noch Straßenkämpfe. Debaltseve ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Region und verbindet die beiden Rebellenhochburgen Donetsk und Lugansk. Ein Sprecher der prorussischen Rebellen sagte, die ukrainischen Regierungstruppen seien aus der Stadt vertrieben worden. Es gebe viele Tote. Krieg in der Ukraine, die Terrorgruppe IS, Ebola. Die Themen für die deutsche Sicherheitspolitik haben sich in den letzten Jahren verändert. Deshalb müssen sich auch die Leitlinien der Politik verändern, findet Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Heute hat sie darüber eine Diskussion eröffnet.
Je munterer die Diskussion, meine Damen und Herren, desto mehr ist sie willkommen. Es soll ein breit angelegter Prozess sein und ich hoffe, dass die Debatte lebhaft wird.
Und auch Bürger können die nächsten 1,5 Jahre mitmachen bei dieser Diskussion, zum Beispiel auf der Seite www.weißbuch.de. Und um das geht es auch konkret, das Weißbuch. Es ist der Leitfaden der deutschen Sicherheitspolitik. Und dieses Buch soll überarbeitet werden. Die jetzige Version ist fast 10 Jahre alt. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Deutschland sind häufig überlastet. Davor warnt die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG. In einem Gutachten der DKG heißt es, die Ambulanzen müssten oft einspringen, weil niedergelassene Ärzte kein ausreichendes Notfallangebot hätten. Eigentlich müsste es aber auch in Arztpraxen Notfallsprechstunden geben. Dem Bericht zufolge hätte etwa 1/3 der Patienten in der Notaufnahme auch durch niedergelassene Ärzte behandelt werden können.
Was noch wichtig wird.
Wenn wir aus der Ukraine berichten, dann geht es im Moment fast immer um Gewalt und Kämpfe. Heute Abend geht es aber auch um Fußball. In der Champions League spielt der FC Bayern gegen Schachtjor Donetsk. Wegen der Kämpfe in der Region Donetsk findet das Spiel allerdings in Lviv statt, ganz im Westen der Ukraine. Anpfiff ist um 20.45 Uhr deutscher Zeit und gleichzeitig spielen auch Paris Saint-Germain gegen Chelsea. Gibt es bald wieder ein Bahnchaos? Das könnte sich morgen Vormittag entscheiden. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat der Bahn eine Frist gesetzt. Bis 11 Uhr kann die Bahn den Forderungskatalog der GDL unterzeichnen. Wenn sie das nicht tut, droht ein 100-stündiger Streik.
Und sonst in der Welt?
In Niger, in Westafrika, haben tausende Menschen gegen die Terrorgruppe Boko Haram demonstriert. Laut Nachrichtenagenturen gingen sie in der Hauptstadt Niamey auf die Straße. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Berichte über Ausschreitungen oder Angriffe auf die Demo in Niger gab es nicht. Boko Haram will in Westafrika einen islamischen Staat für sich und kämpft vor allem im Norden Nigerias. In den letzten Wochen hat die Terrorgruppe ihre Angriffe aber auf die Nachbarländer Kamerun, Tschad und Niger ausgedehnt. Die Armee in Kamerun hat nach eigenen Angaben mehr als 100 Boko Haram-Kämpfer getötet. Demnach wurden auch Hunderte der Islamisten gefangen genommen. Auch das Militär in Niger meldet viele Festnahmen von mutmaßlichen Boko Haram-Mitgliedern. AIDS war 2013 die häufigste Todesursache unter Jugendlichen in Afrika. Nach Angaben der UNO starben rund 120.000 Menschen zwischen 10 und 19 Jahren an Krankheiten, die einen Zusammenhang mit der Immunschwäche haben. Und jedes Jahr stecken sich 250.000 weitere Jugendliche mit dem HIV-Virus an. Am stärksten betroffen sind Länder südlich der Sahara und dort vor allem Mädchen. In Kenia haben deswegen mehrere Organisationen der UNO eine Kampagne gestartet, um die Zahl der HIV-Infektionen bei jungen Menschen zu verringern. Dazu soll mehr über die Krankheit aufgeklärt und die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorganisationen verbessert werden. Dabei will die UNO auch gegen eine Diskriminierung von HIV-Positiven ankämpfen, denn oft wird ein HIV-Test aus Angst verschwiegen oder gar nicht erst gemacht. Im Karibikstaat Haiti hat es bei einem Unglück im Straßenkarneval Tote und Verletzte gegeben. Während eines Umzugs in der Hauptstadt Port-au-Prince passte ein Festwagen offenbar nicht unter einer Stromleitung durch. Einer der Karnevalisten auf dem Wagen versuchte, die Leitung mit einem Stab nach oben zu drücken. Dadurch sprang Strom über, Funken sprühten, eine Panik brach aus. Nach unterschiedlichen Angaben aus Haiti wurden zwischen 10 und 20 Menschen getötet und viele weitere verletzt. Ein ähnlicher Unfall wird aus einer Stadt in Brasilien gemeldet. In Nova Iguaçu sind Korrespondenten zufolge mindestens 3 Menschen durch einen Stromschlag auf einem Festwagen ums Leben gekommen.
Wissensnachrichten.
Es geht um eine mächtige Hackergruppe. In Star Wars Worten ausgedrückt, der Todesstern in der Computervirengalaxie. Diesen Vergleich haben die Entdecker dieser Hackergruppe gezogen und ihr den Namen Equation Group gegeben. Klaus Jansen aus der D-Radio Wissen Nachrichtenredaktion, haben die auch in meinem Computer gewühlt?
Ja, das ist immer die Frage aller Fragen. Du bist ja Journalistin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zumindest wäre das nicht ganz abwegig. Es gibt viele Spionageziele, das sagt Kaspersky Lab aus Russland, das sind die, die diese Gruppe entdeckt haben. Regierungsbehörden, Banken, Forschungseinrichtungen, alles Mögliche, auch Medienhäuser sind dabei und das in dutzenden Ländern. Auch in Deutschland und das schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten.
Und weiß man, wer dahinter steckt, hinter dieser Hackergruppe?
Ja, einiges deutet darauf hin, dass die Angriffe von US-Geheimdiensten kommen, zum Beispiel von der NSA. Da gibt es einige technische Indizien, die diesen Schluss zulassen. Und hauptsächlich angegriffen werden der Iran, Pakistan und Russland. Auch das deutet auf die USA. Die Space-Software ist so raffiniert, dass normale Virenscanner keine Chance haben, da was zu entdecken. Und das ist teilweise ganz abgefahrene Schadsoftware.
Was denn zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel wird auf deiner Festplatte ein unsichtbarer Bereich angelegt, auf dem dann immer wieder Daten zwischengespeichert werden. Die Hacker können dann darauf zugreifen und diesen Bereich, den kriegst du nicht weg. Also auch wenn du die Festplatte formatierst, wenn du Windows neu installierst, da kommst du nicht dran. Dieser Bereich, der liegt an der Stelle auf der Festplatte, auf die du gar keinen Einfluss hast. Und ein Virenexperte von Kaspersky hat getwittert, das Einzige, was helfen soll, ist die Festplatte kaputtzuschlagen. Der Trick mit der Festplatte, das ist aber nur einer von vielen, den die Hacker drauf haben. Die haben ein ganzes Arsenal von Späh- und Schadprogrammen.
Also der Todesstern in der Computervirengalaxie. Kommen wir weiter zu einem anderen Thema: Sex, Traumata und Drogen. Das soll was mit Restaurantbewertungen zu tun haben. Aha.
Ja, also wenn Leute im Internet Restaurants bewerten, dann benutzen sie überraschende Wörter. Das hat die Stanford-Universität festgestellt. Wenn gute und teure Restaurants bewertet werden, dann kommen häufig Sexmetaphern vor.
Here are some words from positive reviews. Orgasmic pastry, seductively steered, very naughty deep-fried pork belly. The more expensive the restaurant, the more mentions of sex.
Unartig frittierter Schweinebauch oder orgastische Pastete zum Beispiel, das sagt der Autor der Studie, Dan Jurowski. Bei guten Junkfood-Läden geht es dann nicht mehr um Sexvokabeln, sondern um Drogen und Sucht. Jurowski meint, dass da das schlechte Gewissen erkennbar ist. Die Chicken Wings machen süchtig wie Crack. Das ist einfach nur eine Ausrede, warum man da hingeht. Man kann halt nicht anders.
Und was ist mit schlechten Kritiken? Welche Wörter werden da genutzt?
Also wenn so richtige Verrisse geschrieben werden, dann geht es nur selten ums Essen. Es geht eher darum, dass man viel zu lange warten musste oder dass der Kellner sehr unfreundlich war. Und die Worte, die die Restaurantbesucher dann in ihren Kritiken wählen, die sind ähnlich wie die Worte, die ernsthaft Traumatisierte wählen. Also zum Beispiel nach einem Terroranschlag oder so. Die sagen zum Beispiel viel häufiger als normal wir und nicht ich, um zu betonen, dass man das schlimme Erlebnis nicht alleine durchlitten hat. Und der Autor der Studie glaubt, dass die Leute da sehr viel über sich verraten, wenn sie solche Kritiken schreiben, auch wenn sie denken, dass es nur um ein Restaurant geht.
Das ist ja schon ein bisschen bizarr. Du hast uns aber noch was Bizarreres mitgebracht, und zwar aus der Welt des Schützenwesens.
Ja, genau, das Schützenwesen. Also christliche Schützenvereine in Europa, die wollen aufgenommen werden in die UNESCO-Liste des immateriellen Weltkulturerbes. Da lief eine Bewerbung, die ist jetzt aber offenbar erstmal zurückgewiesen worden. Die UNESCO hat vor allem einen Fall aus dem letzten Jahr kritisiert. In Werl in Nordrhein-Westfalen ist ein Muslim Schützenkönig geworden. Der durfte dann aber kein Schützenkönig mehr sein, weil er halt Muslim ist, hat der katholische Dachverband der Schützen so gesagt. Und die UNESCO sagt jetzt, das ist ausgrenzend, hat nichts mit offener Traditionspflege zu tun. Ja, die Leute in Werl stehen zwar hinter ihrem muslimischen Schützenkönig, aber wegen des Dachverbandes darf er auf Bezirksebene immer noch nicht als Schützenkönig auftreten. Dabei ist er in Deutschland geboren und aufgewachsen, der hat eine katholische Frau, hat seine Kinder katholisch taufen lassen, aber das war noch nicht christlich genug für den Dachverband der Schützen.
Und deshalb wird's nichts mit der UNESCO-Weltkulturerbeliste. Danke, Klaus.
Wetter.
Der Abend ist fast überall in Deutschland wolkig oder bedeckt, aber meistens ohne Regen. Die Temperaturen in der Nacht plus 2 bis minus 4 Grad, in den Alpen zum Teil bis minus 10. Auch für morgen sind die Aussichten eher trüb mit Wolken oder grauem Himmel fast überall. Ab und an ist Sprühregen dabei. Etwas schöner wird es später im Norden. Dazu Höchstwerte von 4 bis 8 Grad, im Dauergrau kälter.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.